Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie bei unserer Mutmacher-Staffel dabei sind. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Heute sprechen wir über die Kraft der Zuversicht. Gerade in Zeiten, die von Krisen, schlechten Nachrichten und Unsicherheit geprägt sind, ist sie besonders wichtig. Wir fragen, warum zieht uns Negatives so sehr an? Wie gelingt es, trotz allem optimistisch zu bleiben? Und was kann die positive Psychologie ganz konkret dazu beitragen, dass wir handlungsfähig und hoffnungsvoll bleiben, als Einzelne, in Teams, als Gesellschaft?
Unser Gast Christian Thiele ist Experte für positive Leadership, Coach, Trainer, Speaker und bekennender Allgäuer mit einem ganz besonderen Leitspruch, nämlich nicht geschimpft ist genug gelobt. Und ich wage mich jetzt nicht heran, das im Dialekt zu sagen. Das muss bitte Herr Thiele kurz für mich übernehmen.
Et geschimpft ist gelobt genug.
Klingt so viel auch viel besser. Dankeschön.
So lautet der Satz, mit dem letztlich, seien wir ehrlich, viele in anderem Dialekt unter anderem aufgewachsen sind. Und genau gegen diese Denke will Christian Thiele etwas tun. Er sagt, wir sehen zu schnell das Schlechte in uns selbst und den anderen. Dabei geht es doch auch anders. Für ihn ist Optimismus kein naives Weglächeln von Problemen, sondern eine Entscheidung. Eine, die uns stärker und handlungsfähig macht, im Kleinen wie im Großen.
Ja, und Christian Thiele selbst, früher Führungskraft in der Medienbranche gewesen, kennt den Druck, kennt die defizitorientierten Kulturen und hat sich dann auf den Weg gemacht, anders zu handeln. Heute lehrt er unter anderem positive Psychologie an der Deutschen Hochschule für Sport und Gesundheit und ist mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als LinkedIn Top Voice.
Was ihn ausmacht? Leidenschaft fürs Thema und für die Berge. Ob mit Kunden, allein oder mit Familie, Christian Thiele sagt, wer draußen an seine Grenzen kommt, lernt auch fürs Leben. Auch deshalb passt er so gut in unsere Mutmacher-Staffel. Herzlich willkommen, Christian Thiele.
Ja, grüß Sie. Herzlichen Dank für diese wahnsinnig freundliche und interessante, spannend, was man so über sich selber lernt, Anmoderation. Und herzliche Grüße natürlich auch an alle, die uns hier zuschauen und zuhören. Ich freue mich auf unseren Austausch.
Ja, Thiele, wir stellen allen unseren Gästen dieselbe Einstiegsfrage, nämlich, was macht Ihnen persönlich in diesen unruhigen Zeiten besondere Sorgen?
Ha, wo fange ich an? Also, was macht mir Sorgen? Ich war gerade ein paar Tage in Brüssel und es hat mich schon auch so ein bisschen bewegt, da an der Kommission vorbeizufahren, am Europäischen Parlament. Meine Oma ist Polin, mein Opa war je nachdem mal Pole, mal Russe, mal Deutscher. Ich bin im Allgäu aufgewachsen an der Grenze zu Tirol. Und für mich ist dieses Europa der gemeinsamen Währung und ohne die Schlagbäume wirklich keine Selbstverständlichkeit. Und dass wir sozusagen das von außen und von innen auch so sturmreif schießen und schießen lassen, das ist das, was mich, glaube ich, am meisten bedrückt und besorgt. Und dass wir letzten Endes auch in unserem Gemeinwesen so viel Hass und so viel Zweifel und so viel Unmut auch zulassen und auch fördern, das macht mir, glaube ich, besonders viel Sorgen, abgesehen von, ja, dass der Gletscher hier an der Zugspitze sozusagen wahrscheinlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr seinen Gletscherstatus verloren haben wird, dass die Polarisierung, die gesellschaftliche, immer größer wird. Und gleichzeitig gibt es ja doch auch viele Dinge, aber darüber werden wir dann auch sprechen, die uns Anlass für Zuversicht oder Optimismus was das eine ist und was das andere ist, müssen wir nochmal auseinanderklamüsern. Aber die uns sozusagen Anlass geben, auch konstruktiv in die Zukunft zu schauen.
Das werden wir tun.
Was Sie sagen, Herr Thiele, passt eigentlich ganz gut zu der Umfrage, die das Kölner Institut Rheingold durchgeführt hat. Diese Umfrage zeigt, dass das Vertrauen in Politik und Gesellschaft einen historischen Tiefpunkt erreicht hat. Aber gleichzeitig, die Menschen sagen, im Privaten sind sie erstaunlich zuversichtlich. Das Institut hat herausgefunden, dass 87% der Deutschen bezogen auf ihr persönliches Leben sagen, dass sie optimistisch in die Zukunft schauen. Aber nur 23% haben diesen Optimismus, wenn es um die Welt draußen geht. Und was sagt diese paradoxe Gefühlslage über unseren gesellschaftlichen Zustand eigentlich aus? Sie sind schon ein Stück in die Richtung gegangen mit Ihrer ersten Antwort. Aber wie gefährlich ist diese Spaltung in eine gefühlte Eigen- und Außenwelt?
Ich drehe die Frage mal um.
Ja?
Oder ich drehe Ihre Interpretation mal um und sage, naja, so düster die Zeiten im Großen und im Ganzen und im Außen auch scheinen, wir scheinen sozusagen so im Inneren, im Kleinen, im Familiären, im Privaten, im kleineren sozialen Umfeld immer noch Quellen von Kraft und Zuversicht zu finden. Und das ist ja schon mal gut. Mhm. Könnte man natürlich so sehen. Und zweitens, ich bin ja einerseits ursprünglich Politikwissenschaftler. Das heißt, ich habe mich auch immer fürs Große und fürs Ganze auch sehr interessiert für Gesellschaft und habe mich dann in den letzten 15 Jahren nochmal viel stärker auf das Kleine fokussiert und würde natürlich sagen, dass wir, ich bin Jahrgang 73, ich bin aufgewachsen mit dem Unglück der deutschen Teilung, mit der Ungerechtigkeit, der Apartheid in Südafrika. Das waren so Dinge, die mich geprägt haben. Und dann wurde Nelson Mandela, kam irgendwann frei, wurde sogar Präsident, die Mauer fiel, halbwegs friedlich. Und dazwischen gab es dann aber auch nochmal irgendwie sowas wie Tschernobyl oder dann kamen die Golfkriege. Also kurzum, unsere Krisen und unsere Ängste und unsere Sorgen in dieser Zeit sind natürlich, damit sind wir natürlich nicht die Ersten und wahrscheinlich auch nicht die Letzten. Und zweitens würde ich eben auch sagen, alle, die irgendwie an ein besseres Morgen denken, die eine gerechtere, vielleicht auch grünere oder wie auch immer Gesellschaft im Blick haben, müssen natürlich auch immer schauen, woher kriege ich denn meine Quellen für Zuversicht her, weil nur Zorn und nur Kritik und nur Ablehnung reicht da nicht aus. Ich muss ja auch irgendein Wofür haben. Und sozusagen, dass wir in unserem Privaten, in unserem Kleinen dafür auch Quellen finden, aus denen wir Kraft tanken können, das ist ja erstmal gut. Aber es ist tatsächlich so, um noch eine Studie zu ergänzen, die von der ich neulich gelesen habe, das Allensbach-Institut misst, glaube ich, seit 45 oder 50 Jahren auch so das Glücksempfinden der Deutschen und die Zuversicht. Und auch dieser Stand ist so niedrig, wie er noch nie war. Das ist natürlich schon auch einerseits interessant und auch bedenklich.
Aber ich glaube, dass einerseits natürlich es ein sehr gutes Zeichen ist, dass Menschen in ihrem kleineren privaten Bereich eben noch Quellen haben, die sie anzapfen können, der Energie, der Zuversicht. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, es wäre noch nie so erforderlich gewesen in den letzten Jahrzehnten wie im Augenblick, dass wir mit dieser Kraft und Energie uns aber auch im Außen einsetzen für die Demokratie. In meiner Wahrnehmung war die Demokratie nie so gefährdet seit 1949 wie heute. Und zwar ja nicht nur bei uns, sondern in ganz Europa. Sodass ich mich auch frage, ist dieser Rückzug vieler Menschen ins Private Schneckenhaus auch möglicherweise ein Problem für die Demokratie?
Also ich stelle mir diese Frage auch, und es ist ja fast schon eine rhetorische Frage. Und wenn ich jetzt mal auch so ein bisschen antrete für die positive Psychologie, dann würde ich schon auch sagen, wir können jetzt nicht einfach sagen, ich mache hier Om und ich mache hier mein Yoga und ich ziehe mich total irgendwie ins private Schneckenhaus zurück. Und wie heißt es beim Faust? Und weit hinten in der Türkei dürfen sie sich die Köpfe einschlagen oder so. Ich glaube schon auch, dass wir, wie heißt es in einem schönen Spruch des Bundesverfassungsgerichts, unser Gemeinwesen lebt letzten Endes von Grundlagen, die es selber nicht schaffen kann. Und also wenn man sich so die Frage stellt, sind wir jetzt wieder irgendwie in den frühen 30er Jahren? Die Nazis haben ja, glaube ich, nie mehr als 37% in Wahlen gewonnen. Also das heißt, vielleicht geht es
in den letzten freien Wahlen, ja.
Genau. Also vielleicht geht so ein Gemeinwesen auch gar nicht daran zugrunde, dass es zu viele Feinde der Demokratie gibt, sondern dass es zu wenige gibt, die dafür eintreten. Und ich glaube, da müssen wir alle, da sind wir dann auch alle als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger auch gefragt. Und gleichzeitig für dieses Eintreten für ein größeres Ganzes, und das kann ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden, in einem Podcast, den man macht, an Schulen, in Medien, in Parteien, in Verbänden. Auch dafür braucht es ja auch immer irgendwie Kraft und Zuversicht, und dass man sich die dann auch ein Stück weit im Privaten holt, finde ich auch, wie gesagt, völlig in Ordnung. Mhm.
Ich will noch mal kurz mit meiner Lebenserfahrung damit rein oder mit meiner beruflichen Erfahrung auch. Ich habe viele Jahre in der Republik Moldau gearbeitet, ein sehr armes Land, schwache Demokratieentwicklung, viele schwierige Lebensverhältnisse. Die Menschen haben nie den Mut aufgegeben, waren unglaublich gastfreundlich, haben wirklich auch ihren Optimismus im Privatleben gelebt, haben sich nicht engagiert in der Öffentlichkeit, fanden alles ganz schrecklich, was draußen passiert. Aber sie haben im Prinzip ihre Familie als Kern erhalten und dort auch ihren Optimismus tatsächlich gelebt. Aber kein Engagement nach außen. Wie kriegt man das hin, dass die Menschen tatsächlich auch mit der Kraft, die sie ja haben, etwas mit dem Mut nach vorne und dem Optimismus und der Hoffnung tatsächlich rauskommen aus ihrem Schneckenhaus und ja, ihre Rahmenbedingungen, ihr Umfeld, was sie kritisieren, wie auch bei Rheingold, wo ihnen die Zuversicht mangelt, dass sie da etwas in die Tat bringen.
Also zwei, drei Gedanken. Zum einen, das, was Sie sagen, Herr Kirchberg, über Moldau, das ist keine Einzelbeobachtung, ja, sondern das deckt sich eigentlich auch ganz gut also ich verweise auf meinen Kollegen Dr. Andreas Kraft, der ein internationales Hoffnungsbarometer immer wieder erstellt und ich verkürze jetzt sehr grob, aber sozusagen seine Ergebnisse sind, dass so die gesellschaftliche Zuversicht und Hoffnung in Gesellschaften wie den westlichen demokratischen tendenziell eher niedriger ist als in übergangs- oder ärmeren Gesellschaften, wie eben das von Ihnen zitierte Moldawien. Genau, das Zweite ist, ich lebe ja in Garmisch-Partenkirchen. Das ist ein Ort, man merkt es zum Beispiel immer bei der Fahnenweihe oder an Maria Himmelfahrt, wo dann unglaublich viele Vereine und man kann sich dann überlegen, ziehe ich jetzt hinter der Fahne vom Josefi-Verein oder bin ich bei der Feuerwehr oder bei den Schützen oder beim Skiclub oder bei den Stammtischbrüdern, sonst was. Und ich glaube, dass wir generell in Deutschland ja schon noch ein sehr, sehr, und hier auf dem Land merkt man das eben besonders, ein sehr, sehr ja, fein gestricktes Netzwerk auch haben aus Vereinen, aus Vereinigungen, wo sich relativ viele Menschen ja auch noch engagieren. Und drittens, wenn sozusagen so dieses generelle Vertrauen gegenüber denen da oben und den Institutionen und dem Staat niedriger ist, dann könnte man ja auch sogar sagen, naja, für uns obrigkeitsstaatliche Deutsche, so aus einer ganz weiten Perspektive gedacht, ist es ja vielleicht gar nicht ganz schlecht, dass sich die da oben auch immer mal wieder irgendwie beweisen müssen. Aber wer jetzt sagt, das ist aber ein bisschen sehr, sehr viel positiver Reframe, kann ich auch verstehen. Ihre Frage war ja, was können wir tun? Und ich glaube halt letzten Endes mich selber auch einbringen, auch immer sehen, wo erlebe ich sowas wie Wirksamkeit, wo erlebe ich sowas wie Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit, zum Beispiel in der Arbeit, zum Beispiel im Ehrenamt, im Verein. Das sind natürlich Dinge, die ja uns einerseits individuell auch glücklicher machen. Das wäre dann die Frage, von welchem Glücksbegriff sprechen wir denn? Aber die letzten Endes eben auch gleichzeitig unsere Gesellschaft auch ein Stück weit nach vorn zu bringen vermögen.
Viele Menschen empfinden schon seit einiger Zeit Kontrollverlust, Rückzug und auch Ängste in ihrem Alltag. Wie können wir mit dieser schleichenden Ohnmacht konstruktiv umgehen?
Zwei Gedanken dazu. Meine Frau hat, wie so viele in Corona-Zeiten, ein Hochbeet angelegt. Und das gibt's jetzt immer noch. Und da haben wir den Salbei, unsere Salbeinudeln her und was da alles so immer wächst. Ich finde die Erdbeeren ein bisschen fad, ehrlich gesagt, die da rauskommen, aber den Salbei finde ich toll und gibt immer wieder auch schönen Salat, der daraus entsteht. Was will ich damit sagen? Sie haben so ein schönes Wort auch genannt, Herr Kirchberg, Wirksamkeit, ja, als Gegengift, als Gegenmittel gegen die Ohnmacht. Also mir vielleicht auch kleine Projekte suchen, kleine Dinge suchen, wo ich etwas, wo ich merke, ich krieg was gebacken, ja, wo ich merke, es geht etwas vorwärts. Wir sind ja jetzt am Anfang eines neuen Jahres, ja, und da nehmen sich ja ganz, ganz viele To-Dos vor und ich sag immer, ja, aber schaut auch mal auf die Tadas, auf die Momente, wo du für dich mit deinem Team, mit deiner Organisation in der letzten Woche, im letzten Quartal, im letzten Jahr auch Fortschritt, Weiterkommen erlebt hast und sich das auch bewusst machen. Und manchmal hilft es auch, den Blick nochmal zu weiten. Wir führen hier, weiß ich nicht, SAP irgendwie ein und wissen, das wird dann schon irgendwann gut, aber im Moment ist ganz schön zach und schwierig. Aber wenn man mal den Blick weitet, Mensch, wo sind wir vor einem Jahr gestanden oder vor einem halben Jahr, dann sind wir doch vielleicht jetzt auch ein Stück weiter. Also das sind alles so kleine Momente von Wirksamkeit, von Weiterkommen. Agency ist so ein Begriff, der in der Psychologie auch häufig verwandt wird. Und wo ich oder autonom ein gewisses Maß an Autonomie und Wirksamkeit zu erleben, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für unser oder ein wichtiges Gegengift auch gegen so ein Ohnmachtserleben.
Was ich ganz spannend finde, man hört vor allem auch in letzter Zeit immer öfter, wir müssen auch andere und vor allen Dingen die Politik andere Geschichten erzählen. Denken wir an Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Denken wir an heute, die Rechtspopulisten haben die Gefühligkeit sozusagen für sich besetzt. Und haben damit großen Erfolg. Der Bestsellerautor Axel Hacke hat in seinem neuen Buch »Wie fühlst du dich über unser Innenleben in Zeiten wie diesen« festgestellt, Rechtspopulisten, die er übrigens Angstunternehmer nennt, ziehen ihren Profit aus der Angst. Sie bedienen Gefühle, nicht Fakten. Das kennen wir ja jetzt ganz besonders von der Trump-Administration. Aber wir können ja in Europa hinschauen, wo wir wollen. Wir erleben es, oder auf der Welt. Wir erleben das ja immer wieder. Und was ist die Gegenantwort? Durch Statistiken, durch wissenschaftliche Belege wird versucht, dagegen zu halten. Was ja im Grundsatz nicht verkehrt ist. Aber die Kritiker sagen, auf dieser Grundlage müssten wir eigentlich eine Geschichte entwickeln und die erzählen. Ja, wie sehen Sie das?
Eine Geschichte oder auch Geschichten sozusagen.
Oder Geschichten natürlich.
Geschichten des Gelingens. Und also zum einen für uns vielleicht nochmal so zur Einordnung. Wir haben einen eingebauten Negativity Bias, das heißt, so vorsichtig ich jetzt sein mag mit Beispielen aus der Deutschen Bahn, aber über den einen Zug, der zu spät gekommen ist, ärgern wir uns mehr als über die neuen, die pünktlich fahren. Und wie gesagt, ich lebe in Garmisch-Partenkirchen, fahr viel nach Berlin, weil ich da häufig zu tun habe. Und also diese München-Berlin-Verbindung zum Beispiel, die ist eigentlich echt relativ pünktlich. Ich würde sagen, dass da im vergangenen Jahr meine Statistik schon bei deutlich über 90% war. Ja. Aber diese ganzen Social Media natürlich Kanäle bedienen halt auch diese Negativitätsschleuder. Und wir haben da, wie gesagt, auch so einen eingebauten Ärgerschlumpf, sage ich immer gerne. Mhm. Wir sind die Nachfolger der Skeptiker, der Zweifler, der Ängstlichen, diejenigen, die gesagt haben, oh, das könnte eine giftige Schlange sein, das könnte ein giftiges, eine giftige Kirsche sein, das könnte ein giftiger, ich weiß jetzt gar nicht, sind sie aus Baden oder aus Württemberg? Dann sagen wir mal vielleicht
aus Hesse. Franken.
Wir sind Franken. Beide Hessen. Beide
gebürtige Hessen, Hessen, ja. Sozialisierte Franken.
Das könnte ein Pfälzer sein, der da hinter dem Hügel irgendwie mit seinem Trupp hockt. Die hatten natürlich einen evolutionären Vorteil und diejenigen, die gesagt haben, Schatz, komm, wir sind heute mal zuversichtlich, machen den Chablis auf, die haben halt leider sozusagen dann nicht überlebt. Und dieser eingebauten Negativitätsverzerrung müssen wir auch aktiv etwas entgegensetzen. Ein Kollege von mir, Dan Tomasulo, sagt gerne, die positiven Emotionen sind sowas wie Federn und die negativen sind die Kieselsteine. Das heißt, ich kann mit einem Sack Federn so ein paar Kieselsteine schon was entgegensetzen, aber ich brauche halt echt viele davon, um beim nächsten Windhauch, beim nächsten schlechten Kundenfeedback, beim nächsten, der mir die Vorfahrt nimmt, beim nächsten Zug, der zu spät kommt, bin ich dann tendenziell eher wieder in der Jammerschleife. Das heißt, wir müssen das auch tatsächlich kultivieren, um gegen diese allgemeine Negativität auch anzukommen.
Die Initiative ist ja etwas, was einen befreit. Sie haben das Hochbeet schon erwähnt. Das sind ja so die kleinen Dinge, die man tut. Man muss auch keine großen Projekte anstoßen, sondern einzelne Schritte gehen.
Ja.
Warum ist die Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit bei Krisen so entscheidend?
Also die von mir hoch verehrte und sehr geschätzte und geliebte Judith Mangelsdorf, die erste Professorin für positive Psychologie in Deutschland, bei der ich auch viel lernen durfte und in deren Team ich auch mit bin, die hat promoviert über posttraumatisches Wachstum. Und wenn ich den Blick jetzt nochmal so ein bisschen weite, dann ist es eigentlich so eine Nachfolge der Resilienzforschung. Und das hat begonnen mit Amy Werner, die in den 50er Jahren auf Kinder in Hawaii geschaut hat, die in sehr, sehr schwierigen ökonomischen Verhältnissen allesamt aufgewachsen sind. Und sie hat festgestellt, dass rund 30% dieser Kinder viele Jahre später dann dennoch in der Lage waren, sozusagen stabile Beziehungen aufrechtzuerhalten, ein erfolgreiches Berufsleben zu leben und nicht delinquent zu sein. Und eben dieser Perspektivwechsel auf die Muster des Gelingens, also was haben die gemacht, was hatten die, statt irgendwie auf die zu schauen, die erwartbar sozusagen mit dem Leben eben zu strugglen hatten. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt von Resilienz. Also auch in schweren Zeiten, in schwierigen Zeiten, einer persönlichen Krankheit, einer beruflichen Krise, vielleicht auch einer familiären oder privaten Herausforderung drauf zu schauen. Okay, und jetzt bin ich ja vielleicht schon 13, 33, 103 Jahre alt. Was habe ich denn in meinem Leben alles schon überwunden? Was hat mir denn Hornhaut gegeben im Leben? Und wie darf ich auf diese Herausforderung, die ich gar nicht kleinreden möchte, auch mal blicken aus so einer Ressourcenbrille? Nicht nur, was könnte ich daraus lernen? Also wie schaue ich vielleicht in keine Ahnung, 10 Monaten oder 10 Jahren auf diese schwierige Zeit? Und was habe ich denn vielleicht auch aus früheren Zeiten so im Gepäck an Stärken, an Fähigkeiten, um das zu bewältigen? Und dabei sind natürlich andere Menschen immer extrem wichtig, sei es in der Familie, im Verwandtenkreis, im Sportverein oder Kollegen im Beruf, an die ich mich auch wenden kann und mit denen ich mich auch austauschen kann. Also von dem her ist natürlich Selbstwirksamkeit auch nie die alleinige Lösung, sondern Other People Matter ist so ein ganz zentraler Leitsatz der positiven Psychologie. Wir sind soziale Wesen, merkt man nicht immer, wenn man auf der A8 im Stau steht, aber wir brauchen die anderen für das Aufblühen, aber auch für das Aufstehen aus Krisen.
Die positive Psychologie spricht ja in diesem Zusammenhang auch von posttraumatischem Wachstum, wenn es Menschen also gelingt, wie Sie gerade geschildert haben, auch aus schweren Krisen noch gestärkt hervorzugehen. Mich würde mal, wie wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer, interessieren, wie entsteht so ein posttraumatisches Wachstum und kann das jeder erreichen?
Ja, danke, dass Sie diesen Begriff auch nochmal aufgreifen. Und ich will mal eins vorweg schicken. Dieses posttraumatische Wachstum stellt sich nicht bei allen ein und stellt sich erst recht nicht sofort ein, sondern das braucht auch seine Zeit. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass Menschen, die etwa eine schwere Krise, eine schwere Krankheit zu überwinden hatten, die vielleicht auch deren Ort, da gibt es gute Forschungen aus L'Aquila in Italien, wo ich glaube in den späten Nullerjahren ein schweres Erdbeben den ganzen Ort sozusagen vernichtet hat, die dann sagen, nach einer gewissen Zeit der Trauer, der Akkommodation, der Anpassung, mein altes Leben ist Fujikato. Die alten Wege sind so nicht mehr zu gehen. Und dann komme ich vielleicht irgendwann in ein, ich könnte mal das ausprobieren, ich könnte das hier mal tun. Und dann stellt sich eben, man spricht so von rund 30% der Menschen, die von einem Trauma und auch eine Krankheit kann ja auch ein Trauma sein. Also bei rund 30% derer, die davon betroffen sind, tritt es statistisch auf, dass die Menschen dann sagen, naja, ich habe jetzt nochmal einen anderen Wert für soziale Beziehungen. Ich habe nochmal eine andere Sinnhaftigkeit auch in den kleinen Dingen erlebt. Selbst wenn ich vielleicht nicht mehr alles machen kann, selbst wenn ich auch ein Stück gezeichnet bin von diesen Narben, die dann aber vielleicht eben keine Wunden mehr sind und die sozusagen mich auch meine sozialen Beziehungen, vor allem meinen Sinn im Leben nochmal anders sehen lassen, als es vor dieser Krise oder vor diesem Trauma oder vor diesem Einbruch der Fall war.
Traumatische Erlebnisse gibt es ja immer wieder für Einsatzkräfte, die im Katastropheneinsatz unterwegs sind. Herr Thiele, was kann man gerade von solchen Menschen lernen, die das ja verarbeiten müssen und ja mit der gleichen Energie, die sie zu dem Zeitpunkt aufgebracht haben, auch weiterhin sich engagieren wollen?
Ich bin ja das schwarze Schaf einer Arztdynastie und hatte viele Heiler in meiner Biografie. Mein Großvater, mein Vater waren Ärzte. Mein Vater kam häufig am Sonntag irgendwie aus dem Dienst morgens von irgendwelchen schrecklichen Motorradunfällen, junge Menschen. Meine Frau ist Ärztin, meine Schwester ist Ärztin. Also ich entkomme dem nicht. Meine Schwester ist bei der Bergwacht engagiert und da gibt es zum Teil auch ganz, ganz tragische Fälle, die dort zu bewältigen waren. Ich denke an einen Hüttenwirt, der zusammen mit seinem Sohn von einer Eislawine verschüttet worden ist vor ein paar Jahren. Und das eine ist tatsächlich Gemeinschaft. Also das ist, glaube ich, der große Vorteil, den zum Beispiel Einsatzkräfte in der Bundeswehr oder in der im technischen Hilfswerk oder vielleicht auch in der Polizei oder in der Bergwacht haben, wenn sie sowas Schreckliches zu bewältigen haben, dass sie in der Regel damit nicht alleine sind, sondern dass es eben ein Kreis von Kolleginnen und Kollegen sind, mit dem sie diese Erinnerung auch teilen. Und deshalb sind ja auch diese Veteranentreffen in jeglicher Hinsicht, glaube ich, auch so wertvoll für Menschen. Ein zweiter großer Vorteil, den diese Menschen haben, ist, dass sie ja in aller Regel auch etwas tun, von dem sie eine hohe Sinnhaftigkeit erleben. Ja, andere Menschen zu retten, bei Naturkatastrophen zu helfen, Leid zu lindern. Und auch diesen Nordstern zu haben, dass der Schmerz, den ich hier gesehen habe, die furchtbaren Bilder, die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen, die mögen schrecklich sein, aber ich kann sie nicht nur mit anderen Menschen teilen. Ich kann auch sagen, ja, und ich habe vielleicht mit meinen Kameraden, mit meinen Kameradinnen auch einen Teil dazu beitragen können, dass diese Katastrophe nicht noch weitere Ausmaße genommen hat. Und ich glaube, am schlimmsten geht's Menschen, die solche Traumata sehr für sich alleine erleben und da keinen Kontext haben. Und deshalb ist es für die eben auch so wichtig, dann sei es über Gruppen, sei es auch einfach nur über therapeutische Begleitung oder wenn es jetzt nicht krankhaft ist in einem Coaching, auch einen Ansprechpartner oder Ansprechpartner zu haben.
Mhm. Sie haben jetzt mehrfach betont, Herr Thiele, wie wichtig die Gemeinschaft ist.
Ja.
Und das gilt ja grundsätzlich nicht nur in der positiven Psychologie, sondern das ist ja ein Allgemeinplatz, dass Beziehungen, gute Beziehungen, ganz wichtig auch für ein gelingendes Leben sind.
Ja.
Jetzt ist es aber so, in unserer Gesellschaft nimmt auch die Einsamkeit immer mehr zu. Deshalb meine Frage, wie kann ich denn auch als Einzelner durch Rituale, Praktiken oder Denkweisen meine Selbstwirksamkeit und meine Stabilität fördern?
Ja, also zwei, drei Gedanken dazu. Zum einen, Sie haben total recht, die Einsamkeitsepidemie, von der bestimmte Gruppen natürlich nochmal massiv stärker beeinflusst sind als andere. Ich denke jetzt zum Beispiel an Langzeitkranke, an Langzeitarbeitslose, an Alleinerziehende, aber auch in der nationalen Einsamkeitsstrategie der Bundesregierung wurde es auch angeführt, dramatische Zahlen auch unter Teenies, unter jungen Menschen. Vielleicht sind das zum Teil auch noch Spätfolgen der Corona-Zeiten. Das heißt, wenn man schon raucht, wenn man schon säuft, dann sollte man es mit anderen machen. Dann kann man seine Risikofaktoren massiv reduzieren, sagt eine Kollegin von mir immer. Und sie hat damit sehr, sehr recht. Das Zweite ist, der zweite Gedanke, den ich noch ganz spannend finde, ist, es gibt die eigentlich aus der Soziologie stammende Theorie der sogenannten Weak Ties, also die schwachen Verbindungen. Und es gibt auch immer mehr Forschung, die nahelegt, dass ein reichhaltiges soziales Portfolio, wenn wir das mal so nennen wollen, also auch an Bekanntschaften, der kleine Ratsch mit jemandem im Skilift oder mit der Frau an der Kasse oder mit dem Nachbarn über den Gartenzaun, dass es auch sehr, sehr wichtig ist für unser Wohlbefinden. Und es geht gar nicht nur um diese engen, tiefen, exklusiven, langen Beziehungen, die wir seit Jahrzehnten schon mit unseren Familienmitgliedern haben. Also wenn ich mir auch bewusst, und deshalb finde ich diese Ratschkassen, die es ja zum Teil gibt, wo sozusagen bewusst auch darüber soziale Interaktion irgendwie stattfindet, finde ich ganz, ganz großartig. Und drittens würde ich schon sagen, naja, Technologie hat ja immer so zwei Seiten. Zum einen kann natürlich Technologie auch sehr, sehr viel zum Rückzug und zur Vereinsamung beitragen. Aber allein, dass wir drei hier jetzt beisammen sind und vielleicht auch die eine oder der andere Hörer, Hörerin mit dabei ist, ist ja auch durch Technik und Technologie nochmal viel, viel leichter geworden. Und wie viele Online-Communities, man kann Schach spielen mit Menschen überall. Unser Sohn, der Theo, der spielt Minecraft halt auch mit seinen Freunden, trifft sich aber trotzdem mit denen auch noch zum Skifahren. Und das heißt, ich finde, wir sollten auch diese Sozialtechniken im Virtuellen nicht nur als eine Gefahr und als eine Bedrohung sehen, sondern schon auch als eine Möglichkeit, mit Menschen aus aller Welt, vielleicht auch jenseits von Barrieren. Ich möchte da noch ein Beispiel kurz erzählen. Ich hatte mit einer im Hörsaal zu späten Corona-Zeiten eine Studierende, die mir dann irgendwann mal gesagt hat, weißt was, Christian, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben keine Rollstuhlfahrerin, keine Behinderte, sondern ich bin genauso großes Zoom-Kasterl wie ihr anderen alle auch. Und das war für mich eine total transformative Verbindung und ein Erlebnis. Und das finde ich, kann uns auch sozusagen nochmal einen kleinen Anstoß geben, auch die das, was wir hier tun und die technikvermittelten sozialen Verbindungen übers Internet und so auch als einen potenziellen Quell von Reichtum und von Resilienz auch zu sehen.
Wir haben das Thema Kommunikation, wir haben das Thema gemeinsam handeln und letztlich Technologie angesprochen. Wir haben ja mal so als Gesellschaft wirklich ein Erlebnis gehabt im Rahmen der Energiekrise 2022, wo wir 20% weniger Energie verbraucht haben, weil wir uns gemeinsam angestrengt haben. Es war ein Beispiel für kollektive Selbstwirksamkeit. Was können wir da vielleicht als ein paar Allgemeinheiten oder so ein paar Schlussfolgerungen aus der Energiekrise, wie wir damit umgegangen sind, als Erfolgsmoment für andere Krisen vielleicht lernen und mitnehmen?
Also vielen Dank für dieses Beispiel. Ich finde das toll. Ich habe auch den Eindruck, dass gerade so im ersten Lockdown so dieses Gefühl von Zusammenhalt noch relativ stark war, wenn wir schauen auf diese, wenn wir uns erinnern an diese schrecklichen Bilder, wo die
aus Italien, USA.
Aus Italien, genau,
noch Bergamo.
Italien, aus der Lombardei, genau, in Bergamo. Und wo dann für die Pflegekräfte irgendwie geklatscht wurde, wo die Menschen die Kassierer in den Supermärkten irgendwie Schokolade bezahlt bekommen haben. Das waren schöne Momente und plötzlich haben wir der Oma irgendwie beigebracht, wie sie ihre Zeitung irgendwie aufs, und ich spreche hier aus Erfahrungen aus dem eigenen Haus, wie sie mit ihrem Enkel irgendwie per Zoom kommunizieren kann, wie sie die Lokalzeitung per Tablet irgendwie lesen kann, und das war ein gigantischer Lernsprung und Technologiesprung. Ich weiß auch nicht, ob wir diesen Podcast so gemacht hätten am 19. März 2020. Ich glaube, wir haben da alle auch sehr, sehr viel draus mitgenommen. Wir haben in Organisationen viel gelernt und das auch so zu sehen als ein Schatz an Kreativität, Resilienz. Ja, und ich glaube, wir Deutschen, wir neigen natürlich schon auch manchmal dazu. Und ich würde sagen, es ist auch eine Stärke. Es macht uns auch aus, ja, dass wir diese Ingenieurskultur, das sehr genauen und das Spaltmaß, das darf kein Mikro, Millimeter irgendwie größer sein als so und so. Und gleichzeitig auch mal zu sagen, Mensch, komm, lass uns doch mal in Szenarien denken, statt immer in 12-Jahres-Plänen, und lass uns mal so ein bisschen konstruktiv, schlau, intelligent vor uns hinwurschteln und zu sagen, wir probieren das jetzt mal aus, 3 Monate, ein halbes Jahr, und dann schauen wir mal, ob sich das bewährt hat oder ob wir nochmal nachsteuern müssen. Ich glaube, mit so einem Mindset sind wir in diesen Zeiten, die ja immer noch extrem unruhig und unkalkulierbar bleiben, auch besser aufgehoben als die Sehnsucht nach diesen 120% Lösungen mit Goldrand. Und da habe ich eben auch den Eindruck, das ist das, was eine Weidel, was ein Krupalla, ich will jetzt gar keine anderen Namen irgendwie in den Mund nehmen, uns verkaufen, eine Nostalgie in Zeiten, die es sowieso nicht gab und die dann irgendwie auch noch idealisiert werden, und so ein bisschen auch mehr Lust und Mut auf Zukunft und auf Ausprobieren das denke ich, könnte gut sein in diesen Zeiten. Und ich möchte noch kurz einen Gedanken aufgreifen, der mir gerade kommt, oder Ihnen mitgeben, der mir gerade kommt, von Hartmut Rosa. Hartmut Rosa, der Soziologe, schreibt vom Mediopassiv, eine Sprachform, die es in vielen Sprachen gibt und im Deutschen nicht wirklich. Also vielleicht so ein bisschen so, der Schlüssel findet sich. Ja. Also wo man gar nicht so weiß, wer ist jetzt Täter und Opfer. Und in diesen Zeiten sozusagen einerseits diese Kontrollillusion aufzugeben, wenn ich dies oder jenes mache, und da muss ich uns Coaches und Trainer und sonst was auch ein bisschen an der eigenen Nase fassen. Und auf der anderen Seite aber auch so aus dieser völligen fatalistischen Rückzugshaltung, ich kann sowieso nichts ändern, ein Medio-passiv oder Medio-aktiv zu gestalten, das gefällt mir als Gedanke ganz gut. Und wenn wir so denken an das Tango-Tanzen zum Beispiel oder eine Jazzband, die miteinander improvisieren, wo sich das so ein bisschen, ich tanze mit den Verhältnissen, die Verhältnisse tanzen mit mir, ich gebe, ich nehme, ich reagiere, ich agiere. Das finde ich ganz schöne Bilder für den Umgang mit so turbulenten Zeiten.
Ja, sehr schön. Ja, Herr Thiele, die Zeit mit Ihnen fließt dahin und man könnte wirklich noch sehr lange und sehr vertiefend mit Ihnen über dieses Thema diskutieren und sprechen und über das, was positive Psychologie uns auch an Hilfsmitteln an die Hand geben kann. Aber die Zeit ist auch für unser Gespräch nur begrenzt. Deshalb unsere letzte Frage, die wir auch allen unseren Gästen stellen, die da lautet: Was gibt Ihnen persönlich Zuversicht, nicht nur als Experte, sondern auch und gerade als Mensch und Bürger?
Also, wir haben zwei Kinder, bald 16 und bald 19. Und natürlich bin ich als Coach für positive Psychologie in einem Haus des Friedens, wo es keine Konflikte und keine Auseinandersetzungen
gibt. Gott sei Dank.
Großartig.
Sind natürlich unsere Kinder irgendwie auch ein Quell von Abwechslung, von Interesse, von Zuversicht. Ich finde auch, je mehr man sich mit, je mehr man denkt, desto wichtiger ist auch immer wieder ins Spüren zu kommen und ins Fühlen und sich anrühren lassen von schöner Musik, von einem schönen Kunstwerk, von gutem Essen, von der Schönheit der Berge. Also letzten Endes auch sinnliche Erlebnisse haben, die mich auch im Moment, ja, vielleicht auch mal auftanken in den Schweren der Zeiten. Das Ganze am besten immer mit anderen Menschen, die mir nahe sind, um das Leid zu halbieren oder zu vierteln und die Freude zu verdoppeln und verdreifachen. Und schließlich auch immer mal wieder zu schauen, und was kann ich für andere tun, sei es im Kleinen, sei es im Großen, sei es beim Blutspenden, sei es im Verein. Damit tun wir nicht nur den anderen was Gutes, sondern auch immer uns selber.
Ja, und wir machen sogar einen Podcast zu zweit und nicht alleine, um diesem Grundsatz auch auf dieser Ebene gerecht zu werden, Thomas.
Das hilft auch uns, mit den Dingen der Zukunft noch besser umzugehen. Ja, Herr Thiele, wir sind am Ende dieser Mutmacher-Folge angekommen. Wir bedanken uns sehr für Ihre psychologischen Einblicke, Ihre Erfahrungen, die Sie mit uns geteilt haben, wie man mit Krisen, mit Erlebnissen und mit Ohnmacht, mit dem Gefühl, dass um einen herum doch viele Dinge im Wanken oder zumindest bedrohlich sind. Es waren inspirierende Perspektiven. Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur Informationen an die Hand geben konnten, sondern vor allem auch einen Impuls zum Weiterdenken, zum Weiterfragen und zuversichtlich bleiben.
Ja, gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen braucht es Stimmen wie die von Christian Thiele, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungswege uns aufzeigen und Menschen, die den Mut haben, Verantwortung auch zu übernehmen. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt nur, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit. Und das alles unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns. Teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu finden Sie auch in den Shownotes.
Ja, und Zwei alte weise Männer kommt wieder in einer Woche. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich. Tschüss für heute.